diese Sellout, der ja auch damals in der Szene immer ein Thema war und weiß ich nicht, wie weit es heute noch ein Thema ist, aber das Schöne ist ja, dass wir sozusagen innerhalb der Szene uns selber professionalisiert haben und kommerzialisiert haben, weil das natürlich auch sein muss, wenn du das Ganze eben auch vorantreiben willst und professioneller dann auch irgendwann betreiben willst. Also das ist ja, ich meine.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Meine lieben Freunde, es geht wieder los mit einem neuen Backspin-Stammtisch und einem Gast, der mir jedes Mal eine riesengroße Ehre ist, wenn er da ist. Denn es ist eine fucking Legende, der länger dabei ist, als die manchen von euch überhaupt schon auf dieser Welt sind. Der mehr gesehen und erlebt hat, als die meisten von euch sich überhaupt vorstellen. Daim ist bei uns. Und der Grund ist vielfältig, denn es gibt mit Eine Stadt wird bunt ein Buch und eine Ausstellung, die er zusammen mit ein paar wunderbaren Menschen drumherum in den letzten Jahren in Hamburg und drumherum quasi ins Leben gerufen und durchgeführt hat. Und ich bleibe dabei, es ist eine Referenz, wenn es um Graffiti geht, für den Rest der Welt. Und es gibt gerade eine Ausstellung in Wentorf. Wart ihr noch nicht? Müsst ihr hin. Im Woods Art Institute. Im Retrospektiv 35 Jahre, 35 Years of Graffiti Art. Und es gibt immer wieder neue Produkte, denn dieser Mensch hört nicht auf. Und deshalb sind wir heute hier, um zu reden. Daim, herzlich willkommen.
Hey, vielen Dank. Was für eine Anmoderation.
Wir wollen ja auch schon dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie da draußen zuhören, sehen, hören und verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Das muss man ja auch mal sagen. Du bist schon so lange dabei, so viele Generationen. Wenn ich heute anfange, hast du das Gefühl, wenn du unterwegs bist und so auf, keine Ahnung, 18-, 20-jährige Sprüher, also wissen die alle überhaupt, was du machst, wo du herkommst und so?
Ja, gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich natürlich nicht mehr ganz so viel unterwegs bin wie früher, so auf irgendwelchen Jams oder so. Ne? Die Zeit, die ist dann tatsächlich bei mir so ein bisschen vorbei. Ich weiß gar nicht, wie viele Jams da überhaupt so jedes Jahr dann noch am Laufen sind, organisiert werden. Aber ich habe schon auf jeden Fall auch viel das Feedback, so dass die Leute mich schon noch am Start haben. Und das merke ich natürlich jetzt auch bei meiner Ausstellung, dass da natürlich auch junge Leute sind. Ne? Also das ist natürlich, das ist ja das Coole. Ne? Du hast denn da so Besucher von wirklich, ich würde mal sagen, 10 bis 99. Ist da jede Altersschicht vertreten. Das ist schon cool.
Ja, da kommen wir nämlich noch gleich drauf. Da sind ja auch sehr beeindruckende Zahlen da drin. Und am Ende hast du auch so viel für die Legacy getan. Das Problem ist wahrscheinlich nicht mehr so viel Züge, also du bist nicht mehr so aktiv wahrscheinlich. Und diese Jams, von denen du sprichst, die sind ja dann auch wahrscheinlich auch eher immer ein Generationstreffen, das wahrscheinlich vielleicht schon mal ganz spannend ist, aber dann, es gab ja vor kurzem eine, glaube ich, in Dresden oder so, wo ich auch eingeladen war, die ich dann leider verpasst habe. Aber, und das ist dann mal der Fakt, 35 Jahre und viel gemacht und jetzt in einer Galerie in Wentorf unterwegs, die für mich auf den ersten Blick sehr, sehr weit weg sich anfühlt von dem, wo Graffiti und das, was ich damit verbinde, sich sonst aufgehalten hat. Und da musst du uns gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, denn das ist ja auch keine neue Ausstellung, die ist ja schon ein bisschen da, die hört jetzt auch bald auf. Aber deswegen ist es vielleicht auch ganz schön, mal drüber zu sprechen. Und ich möchte von dir mit der Leitfrage heute einfach, wie passt überhaupt Graffiti in Galerien oder in solchen?
Da muss man erstmal von Anfang an sozusagen differenzieren. Galerie ist es nicht. Es ist eben eine Privatsammlung oder im Grunde ein Privatmuseum. Galerie ist im Grunde ja ein Verkaufsort für Kunst. So, und ein Museum oder in dem Fall jetzt ja das Woods Art Institute, also als Institut eben auch nochmal mehr als in Anführungsstrichen nur ein Museum, mehr als nur ein Ort, wo jetzt Kunst ausgestellt wird. Sondern es ist eben ein Begegnungsort, es finden in verschiedenen Disziplinen sozusagen da auch findet Austausch statt und wird vermittelt, gelehrt, connected sozusagen, ausgetauscht. Und das ist natürlich genau ein richtiger Ort, wo man eben dann auch seine Sachen präsentieren kann und es ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Also wo man eben auch einmal nicht diesen Verkaufsdruck hat. Ne? Galerie ist ja eben auch der Ort, wo du was ausstellst, um es zu verkaufen. Das ist die Absicht einer Galerie. Und das bedeutet natürlich auch, man stellt dann was aus, was eben dann auch verkaufbar ist in einem Museum oder einem Ausstellungsort, vor allen Dingen in einem privaten Ausstellungsort, bist du jetzt erstmal diesen Zwängen ja nicht unterlegen. Ne? Das nimmt dir natürlich erstmal den Druck. Und dann können die Leute da, die Besucher natürlich da auch einfach viel mehr in die Tiefe gehen.
Ja, du hast schon recht. Und natürlich ist das dann auch eine Differenzierung für mich für Ort, aber schon an wie etwas, ob da nun das Preisschild dranhängt oder nicht, das ist dann der zweite Punkt. Aber erstmal ein Raum, in dem das ich per se so nicht erwarten würde. Und natürlich, da müssen wir auch mal dort klar ausdrücken, du wirst jetzt Geschichten darüber erzählen, warum es da ist und warum es auch, was man da schon alles erlebt hat. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, hier und da immer mal häufiger, dass das aufpoppt und Leute und auch noch aktive Street-Dudes trotzdem in Galerien stattfinden und dann Dinge verkauft werden. Aber generell fühlt es sich auch bei diesem Institut an. Es gibt eine Geschichte dahinter, die kannst du uns erzählen, aber eigentlich ist das ja etwas, was trotzdem sehr weit weg voneinander ist, inklusive der Leute, die normalerweise da rumlaufen und so. Aber jetzt hast du da 35 Jahre Ausstellung und das funktioniert toll innerhalb auch deiner Base, den Leuten, die kommen. Aber hattest du von Anfang an auch voll das Gefühl, ja, das passt da genau hin, die Ausstellung muss da rein, das ist genau der Ort, wo es stattfindet, mit dem schönen Grün und dem Wald und diesem Anwesen und mittendrin auf einmal Daim.
Ja, genau, es ist kein urbaner Ort. Und das ist natürlich erstmal so, ne, dass man denkt, so, hä, hier jetzt irgendwie Graffiti, ne, kann man auch erstmal nicht verstehen. Aber es ist natürlich ein toller Kontrast auch, die dann natürlich da irgendwie Graffiti auch nochmal ganz besonders highlightet im Grunde, ne, und nochmal ganz anders erlebbar machen. Und in dem Fall jetzt muss man ja eben auch sagen, dass das WAI, also das Wurz Art Institute, ist eben gegründet worden von Rick Reinking. Rick Reinking ist mein nicht nur größter Sammler, sondern ist eben auch ein großer Graffiti-Street-Art-Sammler seit fast 25 Jahren. Er zählt im Grunde ja zu einem der ersten größeren Sammler in Deutschland, die so früh eben auch dieses Thema schon verstanden haben und gesammelt haben. Ne? Rick Reinking selber sammelt schon seitdem er 16 ist. Also der hat eine riesen breit gefächerte Sammlung und das macht es eben auch so spannend. Also es ist eben kein Graffiti-Museum, es ist kein Street-Art-Ort oder so, sondern es ist eben ein Ort von einem privaten Sammler, der eben über 90 Skulpturen da im Park stehen hat, der eben eine Riesensammlung hat, sodass er jedes Jahr aus seiner Sammlung heraus dort Ausstellungen machen kann. Und auch in diesem Fall ist es ja so, dass er jetzt eine Ausstellung da zeigen kann von mir über meine 35 Jahre und er aus all den Jahren, aus 35 Jahren Arbeiten in seiner Sammlung hat. Das heißt, alles, was wir da zeigen, ist aus seiner Sammlung. Und das Besondere, es ist ja keine Fotoausstellung, was man bei einem Graffiti-Künstler ja eigentlich vermuten müsste. So, ich zeige da jetzt irgendwie so 35 Jahre meine Wandarbeiten. Aber es sind eben alles Originalarbeiten, die eben aus dieser Sammlung kommen. Und das ist dann schon ziemlich einmalig. Und das in diesem Kontrast, in diesem Park, in diesem Privatmuseum, lässt es dann nochmal, glaube ich, ganz besonders auch wirken.
Ich finde das krass. Wie stolz macht dich das? Dass er.
Auf jeden Fall schon irgendwie ist da natürlich Stolz dabei, aber ich finde, so dieser Begriff ist irgendwie so schwierig oder so. Ich meine, ich bin ja sozusagen leidenschaftlich seit 35 Jahren dabei und es ist irgendwie, man ist immer leidenschaftlich am Start und das ist es jetzt auch, ne? Also es ist jetzt nicht so dieses, ich lehne mich jetzt mal zurück und lass mich da mal so, ne, so bin jetzt stolz so auf das Geleistete. Das fühlt sich dann klar bei dem Begriff Retrospektive, kann man so ein bisschen auch denken, so das hat man so am Lebensende, ne? So wenn man dann endlich so irgendwie sich ausruht, ne? Und dann so auf sein Lebenswerk zurückblickt. Ne? Das ist es ja nicht. So,
Ja, wie
ich
alt
bin ja
bist du?
mittendrin.
Wie alt bist du jetzt?
Naja, ich bin
Mit
jetzt.
30,
Ich
Mitte,
bin
Ende 30, genau.
genau. Naja, man kann es sich ausrechnen. Ne? Ich habe mit 17 angefangen zu sprühen, das sind jetzt 35 Jahre.
Wer rechnen kann, ist jetzt im Vorteil. Wer noch nicht durch ist mit der Rechnung, den überfordere ich mit der nächsten Frage. Und die ist ein bisschen klischeehaft, aber ich möchte trotzdem auch von dir mal einen Blick darauf haben. Von da, wo es herkommt, das wird man, das haben wir innerhalb dieser Szene natürlich auch zu dem, wo es sich heute befindet. Und dann bist du ja auch ein Teil davon, dass du jetzt an so einem Ort, so, das ist ja schon ein sehr langer Weg. Hättest du dir damals, weil ich habe das Gefühl, bei dir ist ja schon noch eine gewisse Stringenz, auch noch eine Konsequenz und ein Verfolgen von Zielen immerhin gewesen. Und du bist ja auch nicht der Klassische, der auch heute noch quasi den älteren Werten hinterher rennt, um zu sagen, es muss puristisch sein und wenn du nicht mindestens heute noch 3 U-Bahn machst, bist du raus aus dem Game. Ist es die logische Konsequenz für dich auch aus dem Weg gewesen, dass es auch da landen muss, wo es jetzt ist? Oder hat selbst das dich überrascht, dass du irgendwann auch im Zweifel jemanden findest, der auf dem Level so viel Kunst von dir sammelt, dass du auf einmal so einen Raum kriegst?
Nee, das ist tatsächlich so, dass ich, also ich meine, wenn man damals mit 17 angefangen hat, wir reden jetzt über Ende der 80er Jahre, da hat man natürlich, also ganz am Anfang erstmal überhaupt gar nicht über sowas nachgedacht, sondern dann hast du natürlich erstmal die Motivation gehabt, da überhaupt irgendwie das zu machen und hast da diese Energie gesehen und diese Motivation gehabt. Aber bei mir war es ja schon so, dass ich ja sehr schnell da auch in so eine Professionalität reingekommen bin, weil ich ja eben schon 17 war, ne? Das ist ja damals spät gewesen. Die meisten hatten hier so mit 13, 14 angefangen. Und ich dann natürlich schon, ich war schon in der Oberstufe und hab dann irgendwie schnell, dann war ich 18, hatte einen Führerschein und hab dann erste Aufträge gemacht. Und 91, mit 19 war ich fertig mit dem Abi und hab von Graffiti-Sprühen schon leben können. So, also
schon krass,
alleine, ja. wenn man sich diese zweieinhalb, drei Jahre mal anguckt, ist bei mir ja so unglaublich viel und schnell was passiert. Und dann war natürlich schon immer tatsächlich seit damals die Motivation da, für Graffiti sozusagen die Werbetrommel zu rühren. Also im Sinne von, lass uns doch mal dieser Gesellschaft zeigen, das ist nicht nur Schmiererei, das ist nicht nur irgendwie hässlich, das muss nicht verfolgt werden oder nicht alles verfolgt werden. Also das war ja damals die Zeit, die Soko Graffiti ist gegründet worden, die hat Jagd auf Sprüher gemacht. Die meisten Leute fanden es schrecklich und schlimm, was da draußen passiert und haben da überhaupt keinen Sinn drin gesehen und auch überhaupt keine Schönheit oder irgendwie Kunst oder gar nichts. So, also ja. Es war, du bist ja ständig sozusagen gedisst worden für das, was du gemacht hast. So, und ich war und wir waren so als Szene ja auch, aber ja total davon überzeugt, weil wir natürlich auch wussten, dass das Ganze eingebettet ist in diese gesamte Hip-Hop-Kultur und dass es ja so viel mehr ist, als nur Kunst zu machen oder nur ein Bild zu malen oder mehr ist, als nur mit seinen Freunden abhängen und irgendwie Spaß haben. Ne? Es ist ja so ein gesamtes Paket gewesen, was man da irgendwie dann für sich auch verstanden hat und gelebt hat. Und dann gehörte immer dazu, dann auch da draußen den Leuten zu zeigen, so hey, guck doch mal, das ist doch total cool, was wir hier machen und das ist positiv, ne? Das ist eben nicht negativ, es ist nicht destruktiv, ne?
Da steckt ja auch eine Professionalisierung drin, ne? Die Art und Weise, wie du angehst, vorne am Anfang, dann vielleicht auch anders als andere, früh damit Geld verdienen und dann auch ein anderer Blick darauf, weil es ein Business wird.
Ja, naja, total. Also das ist ja das Schöne. Also, dass man ja auch, also dieses Sellout, der ja auch damals in der Szene immer ein Thema war und weiß ich nicht, wie weit es heute noch ein Thema ist, aber das Schöne ist ja, dass wir sozusagen innerhalb der Szene uns selber professionalisiert haben und kommerzialisiert haben, weil das natürlich auch sein muss, wenn du das Ganze eben auch vorantreiben willst und professioneller dann auch irgendwann betreiben willst. Also das ist ja, ich meine, ganz ehrlich, Backspin ist ja nun das beste Beispiel. Ne? Guck dir Bodo und Frank an, die das damals gegründet haben. Ihr macht es jetzt weiter und das ist ja aus der Szene heraus ja eben auch also wirklich authentisch daraus dann aber auch ein Business zu machen, was die Kultur weiter treibt und wovon eben auch die gesamte Kultur dann was hat, dass es diese Strukturen gibt, die da aufgebaut sind.
Ja. Strukturen ist da das richtige Stichwort. Da sind wir wieder am Anfang und meinem Galerie-Fragen-Thema. Ja, zu Recht sagst du Institut und privater Sammler. Deswegen ist vielleicht auch der Weg dann doch kürzer und schneller dahin, um so eine krasse Ausstellung zu machen. Schöne Grüße noch hin. Bis Ende Januar kann man noch kommen, ne? Dann gibt es wahrscheinlich
Anfang
irgendwann
Januar.
Anfang Januar. Gibt es noch irgendwann, ja. Wann ist das Closing?
Das ist der erste Sonntag im Januar. Da muss ich jetzt mal eben ganz kurz gucken. Es ist dann, bis zum 5. Januar.
5. Januar ist Closing.
Ja, Sonntag, 5. Januar. Und ich gebe noch am letzten Sonntag im Dezember und an dem 5. Januar noch jeweils 2 Führungen. Ich mache ja ab und zu mal Führungen, die man buchen kann. Bitte immer dann online buchen. Und da dürfen jetzt auch noch ein paar Plätze frei sein, aber sind immer schnell auch dann ausverkauft.
Wollte ich ganz sagen, ich hatte das große Glück, eine private Führung von dir zu bekommen, die sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ansonsten gab es ein Opening, es gab jetzt so zwischen Events und so. Man muss auch sagen, du bringst ja dann auch, Wie viel waren es immer? 2.500 Menschen dahin, die alle durch dich, vielleicht nicht alle als Fans oder alle aus der Szene, aber schon auch zum Großteil in einen Ort, der sonst ja nicht so stattgefunden hat vorher. Ne? Wie wichtig ist das in deinem Blick erstmal auf die generelle Szene, dass du oder an solche Events, solche Sachen Menschen...
Ja, das ist total wichtig. Also ich finde, dass davon lebt das ja total. Also dass man es A schafft, eben nicht nur seine Buddies und die das eh abfeiern, was du machst, da hinzubringen, sondern eben auch Leute, die, und das ist eben das Schöne jetzt im Vai, dass da ja erstmal auch Leute hinkommen, die sagen, oh, das ist ein tolles Areal, ne? Das ist ein von einem belgischen Kaufmann 1910 angelegter Sommersitz, ne? Seine Sommerresidenz. Von Rudolf Jürgens ist der Park angelegt worden. Der hat damals die Bundesgartenschau 1896 oder so hier in Hamburg verantwortet und so. Also das hat alles damals eine wahnsinnige Relevanz gehabt. So. Und dann ist das aber irgendwann eine Sprachheilschule geworden, also eine Behindertenschule, ist im Zuge der Inklusion vom Land Schleswig-Holstein dann verkauft worden und ist jetzt eben seit 5 Jahren im Besitz von dem Ehepaar Julia und Rick Reinking. So. Und das ist natürlich erstmal so ein Ort, das zieht natürlich auch ganz bestimmte Leute an, die da ja jetzt nicht wegen meiner Ausstellung hinkommen, sondern die sagen, ich will da mal durch den Park schlendern und ich will da irgendwie 90 Skulpturen mir im Park angucken oder ich will eben mir die tolle Architektur angucken, die alten Fachwerkhäuser mit redgedecktem Dach oder eben auch das moderne Schulgebäude oder so. Also es gibt verschiedene Motivationen, warum die Leute da hinkommen und dann sehen die plötzlich oder dann hören sie, da ist auch eine Graffiti-Ausstellung, so ja, nee, das interessiert mich eigentlich gar nicht und dann gehen sie da aber durch und stellen fest, ach okay, krass, das ist auch Graffiti oder ist ja total spannend, von einem Künstler mal zu sehen, wie der sich in 35 Jahren entwickelt hat. Oder Graffiti kann auch als Skulptur funktionieren, das kann auch als Kupferdruckradierung funktionieren. Also das sind ja spannende Einblicke und auch dann wiederum für die Szene, die mich vielleicht dann eher so als Graffiti-Dude sehen, der eben Wände anmalt und irgendwie da bekannt geworden ist, aber der eben ja auch Kunst studiert hat. Ich habe freie Kunst in der Schweiz studiert und ich habe eben super viel experimentiert. Ich habe mit Öl gemalt, mit Acryl, mit Pinsel, ich habe Radierungen gemacht, ich habe Skulpturen gemacht, Landschaftssprühereien. Ich bin mit der Staffelei irgendwie in den Schweizer Alpen da irgendwie auf dem Berg und habe da mal die Landschaft gesprüht, um all diese Thematiken, die wir damals innerhalb der Szene hatten. Was ist denn Graffiti? Was ist real? Was macht Graffiti überhaupt aus? Darf Graffiti überhaupt auf Leinwand sein? Muss Graffiti gesprüht sein? Oder müssen es Buchstaben sein? Was ist, wenn du Fischaugen sprühst oder Landschaften sprühst? Es ist Sprühdose, aber ist das noch Graffiti? So, ne? Natürlich nicht, ne? So, aber das muss man ja erstmal alles rausfinden für sich auch, ne? Und all diese Werke zeige ich da eben auch oder diese Werkgruppen.
Digitalisierung, auf die will ich nochmal zurück, die führt ja auch dazu, Ander, und das ist dann ja auch etwas, was zusammen mit Hip-Hop-Kultur auch immer ein Minenfeld ist, auf dem man diskutieren muss, ist der Business-Aspekt da drin. Sellout, ich glaube, die Diskussion brauchen wir nicht führen, weil wenn man, also A, ist es noch aus einer anderen Zeit und B, es gibt so viele Generationen, jetzt auch mal hier in diese Runde nach außen gesprochen, die dann natürlich auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen wollen, können, müssen, dementsprechend für sich Wege finden, wie sie ihre Kunst in welcher Form auch immer dann zu einem Business machen. Und das ist, glaube ich, was man, auch wenn du da sicherlich in deinem Leben auch Diskussionen drüber geführt hast, aber dir genauso wenig vorwerfen kann wie ganz vielen anderen, das ist der Kern der Kultur und der Art und Weise, warum man es macht, ja immer so ein kleines bisschen trotzdem geschützt ist. Und dieses Schützen dazu führt, dass man über bestimmte Dinge nicht diskutieren muss. Soweit vorweg. Trotzdem gibt es ja dann den Punkt dieser Professionalisierung und dessen, dass da ein Business draus entsteht. Hast du das Gefühl, Musik brauchen wir nicht drüber zu reden, durchkommerzialisiert. Und ich würde auch heute behaupten, in Rap-Charts ist oft viel mehr Pop als da manchmal, also ich habe manchmal so ein Ding, so ein Hot-Take von, wahrscheinlich ist vielleicht in der Fußballnationalmannschaft in manchen Wochen mehr Hip-Hop als in den tatsächlichen Charts. Von der Attitude, wo sie herkommen. Aber ich nannte sie jetzt mal ein bisschen in deiner Szene, ist es ja dann noch mal eine ganz andere Situation, weil bis heute ist ja eine aktive, weltweit agierende, antikapitalistische und antikommerzialisierte Szene gibt, die hart dagegen ist, dass es überhaupt dort stattfindet. Trotzdem, wie ist dein Blick darauf? Wie hat sich diese Szene in deinen Augen über die Jahre da und vielleicht auch, wie wichtig war es, dass das passiert? Lange Frage, aber
Ja, genau das ist eben der Kern und das ist das, warum Graffiti, glaube ich, so immer noch so stark ist und eben nicht weichgespült kommerzialisiert ist, weil du vor allen Dingen eben immer noch das Illegale hast. So, also das ist eben ein Kern von Graffiti. Du kannst, also legal, einfach nur legales Graffiti. Stell dir mal vor, illegales Graffiti gäbe es nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. Das wäre
Nee.
völlig uninteressant.
Ja.
So, wenn das alles nur noch auf dem Kunstmarkt stattfinden würde und irgendwie alles nur noch Atelierkünstler wären, die da ihre Bilderchen malen, die sie dann verkaufen, das ist nicht, das ist es nicht. Aber das ist es natürlich. Heute gibt es das und das ist natürlich auch legitim und das ist ja auch dann für die Leute, die aus dieser Szene kommen, die das mit aufgebaut haben. So natürlich professionalisiert man sich mit der Zeit, man entwickelt sich weiter und natürlich werde ich mit Anfang 50 da jetzt nicht irgendwie in den Yards noch rumkrabbeln. Auch wenn das natürlich manche machen, das ist ja auch total cool und das ist ja auch spannend, dass es das ja auch noch gibt, aber. Natürlich will man sich ja eben dann oder will ich mich da einfach auch weiterentwickeln. Aber das ist trotzdem immer noch, ich spreche da schon auch immer noch ein Stück weit von einer Szene, die da immer noch ist, auch wenn vielleicht viele Illegale sagen, irgendwie so, ey komm, was habe ich jetzt mit den Legalmalern zu tun oder so, das ist doch gar nicht Teil meiner Szene. Natürlich gibt es in dieser großen Graffiti-Szene viele kleine Bubbles. Natürlich, und das ist auch gut so. Und hier und da gibt es einen Austausch. Und es ist eben es ist eine Durchlässigkeit. Und das ist eben auch schön. Also du kannst dann eben auch, wenn du vielleicht ein bisschen älter geworden bist, wenn du da ein bisschen länger schon dabei bist, dann auch irgendwann sagen, okay, hey, komm, ich will jetzt aber auch irgendwie damit mal vielleicht ein bisschen Geld verdienen oder ich will einfach mal legale Sachen machen. Also das muss ja gar nicht jetzt immer dieser kommerzielle Gedanke dahinter sein. Aber da kommt man natürlich automatisch irgendwann hin, weil ich meine, das Leben kostet Geld und irgendwo muss die Kohle herkommen.
Ja, mal aktiv rein. So, gerade wenn du dann Leute triffst und sie im Zweifel auch vielleicht deine Woods Art Ausstellung besuchen, merkst du da vielleicht in Form von, auf der einen Seite kriegst du vielleicht Kritik dafür, weil der macht das ja schon seine ganze Zeit und der ist ja schon durchkommerzialisiert und so. Ich überspitze ein bisschen. Zu, okay, krass, ja, ich sehe es. Das ist ein geiler Weg hier. Eigentlich möchte ich hier auch gerne mal hin. Kriegst du solche Feedbacks auf den Paletten quasi, wenn du sowas veranstaltest?
Also irgendeine Art von Diss oder dass irgendjemand einem da irgendwie Sellout vorwirft, also absolut gar nicht, überhaupt nicht. Nee. Also dir, wie
Das ist aber
gesagt,
schon mal geil. Das ist schon mal geil.
ja, das Thema, also da habe ich aber jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, das Gefühl, dass es jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, wird diese Diskussion auf jeden Fall nicht mehr an mich rangetragen, keine Ahnung. Das hat in den 90ern auf jeden Fall natürlich klar stattgefunden. Liegt natürlich auch mehr daran, dass man denn damals eben auch noch stärkeren Austausch mit allen aus der Szene hatte, also eben auch mit denen, die noch illegal gesprüht haben oder die eben auch einfach kein Business draus machen wollten. Ne, warum auch immer, ist ja auch völlig verständlich, dass das nicht jeder will. Es gibt ja auch die, die sagen, nee, ich will das unbedingt als Hobby lassen, so damit eben auch dieser, das habe ich immer wieder gehört, also dass die Leute eben auch auf keinen Fall damit Geld verdienen wollten, damit du gar nicht in diesen Druck ja auch kommst. Ne? Also das kann ich auch total verstehen. Und da bin, muss ich ja jetzt so für mich auch sagen, da bin ich tierisch froh drüber, dass ich es geschafft habe, ja auch bis heute im Grunde ja freie Kunst mache. Ne? Also auch im Auftragsbereich. Natürlich sind meine großen Projekte heutzutage ja Auftragsarbeiten. Irgendjemand muss das ja zahlen. So. Aber
Ja.
es ist ja trotzdem, es sind ja fast immer, nicht immer, aber fast immer ja auch trotzdem freie Arbeiten. Ne? Wenn ich in Kanada das welthöchste Wandbild sprühe, dann ist da ein Dime auf der Wand. So, ich meine, wie geil ist das? Ne? Also hätte ja auch eine Marke sein können, die sagt, ja, aber du malst uns jetzt hier irgendwie unser Logo auf die Wand und wir zahlen ordentlich, aber ne, so, aber ich bin da an dem Punkt, wo es dann ja trotzdem Graffiti ist, Style Writing, wo es meine Kunst ist.
Gib mir mal einen Blickwinkel von dir. Wie weit ist man denn schon innerhalb der Szene, man in sowas wie dem Vai? Ist das gelebt, gängig? Oder ist das schon so ein nächster Next Step, New World? Und was kann danach noch passieren? Sind wir schon bei Hochkultur, wo dass da die Leute, die eigentlich sonst immer Angst davor haben, jetzt auf einmal mitmachen, reingehen und sagen, sie haben wahnsinnig viel Bock, jetzt mal eine Welt zu erleben, mit der sie vorher nichts zu tun gehabt haben.
Oh, sorry, ich muss euch mal eben kurz Akku vom Kopfhörer wahle.
Easy, kein Thema. Ich habe nur die Frage runterformuliert, damit wir sie einmal für einen Schnitt haben. Dann hast du es hier, Yannick, ne? Ja, so, super. Genau, ich erzähle sie jetzt noch einmal ganz kurz. Es ging mir darum, wie weit ist man jetzt hier damit, dass man da ist? Mhm. Also wie weit ist das schon quasi in eine Welt Next Step? Weil man da mit Leuten in Kontakt kommt, die vielleicht auch überhaupt gar nichts damit zu tun haben? Oder ist es gar nicht so weit? Also wie weit ist man, geht man damit rein in eine Welt, wo man auf Leute trifft, die sonst überhaupt gar nichts damit zu tun haben? Darum geht es mir gerade.
Ja, ja.
Und wieder also, rein. Ab jetzt wieder rein.
Ja, also im Grunde gab es diesen Punkt, ich würde mal sagen so ab 2005, wo plötzlich dann Graffiti an so einen Punkt kam, wo sozusagen immer mehr Sammler oder wo die Kunstszene, wo auch der Kunstmarkt, ne, wo die ersten Kunstmessen dann so ein bisschen auch auf das Thema aufmerksam geworden sind. Und das heißt, das sind dann ja jetzt auch schon fast 20 Jahre, wo sozusagen auch Graffiti langsam in diese professionellen Kunstmarktstrukturen sozusagen rein sich entwickelt. Und da muss ich ja jetzt auch Banksy gar nicht erwähnen, da gibt es auch ganz andere, die sich da sehr gut etabliert haben. Und trotzdem ist es eben nicht vergleichbar wie jetzt bei der Musik oder so. Also die Musikindustrie, die hat da natürlich Hip-Hop als Musikgenre viel krasser sozusagen auch aufgesogen und in ihre Strukturen integriert. So, dass du ja heutzutage kaum noch Hip-Hop-Musik machst, ohne dass du ja irgendwie wahrscheinlich in diesen Strukturen drin bist. Ich meine, da bin ich jetzt kein Experte, aber das ist natürlich etwas anderes als beim Graffiti. Und da sind wir auch wieder beim Thema Illegalität, also weil das ist eben nicht in eine Industriestruktur integrierbar. So, und deshalb kommst du ja eigentlich auch heute immer noch, als zumindest als Graffiti-Writer, ja immer noch von der Straße und von der Illegalität und von der Jugendkultur und von dem, was du in der Pubertät irgendwie für dich jetzt erstmal so entdeckst. So, und dann wächst du da langsam rein und an irgendeinem Punkt kannst du dann natürlich auch davon profitieren, dass sich jetzt nach und nach diese Strukturen aufbauen. Und ich mache jetzt auch mit Rick Reinking, seit 20 Jahren machen wir Galerieausstellungen, Museumsausstellungen, Kunsthallenausstellungen, nicht immer mit ihm zusammen, aber ich bin ja dadurch, dass ich ein Teil seiner Sammlung bin, ja auch oft in Projekte integriert, wo er eben auch dann Präsentationen hat. Er verleiht Arbeiten aus seiner Sammlung für Museen. Natürlich gibt es andere Sammler, die meine Sachen ja auch sammeln. Und schon bist du eben auch wirklich in einem Bereich drin, der sozusagen auch Graffiti da nochmal in so ein neues Level, auf so ein neues Level hebt.
Und du hast eben gerade mit Musik ein super Beispiel gegeben und da muss ich direkt deswegen nochmal hinterher, weil die Frage geht ja so ein kleines bisschen dahin. Es ist einfacher gelebt und gelernt, das ist Rapmusik, die ich da im Radio höre und es läuft im Radio und ich sitze in der Küche und ich bin Tina oder Thomas und habe nichts damit zu tun, aber werde quasi durch die Art, wie sich Musik verändert hat, automatisch mit drin und dann höre ich Apache, zack, bin ich auf einmal Teil von irgendwie einer größeren Bubble. Und ich habe das schon das Gefühl, dass bei Kunst es immer noch diese Brücke gibt. Also ich kann dir nur beschreiben, das ist ein kleiner Ausflug mit, ich habe eine Agentur, die Serviceplan-Gruppe in München, gibt es das große Haus der Kommunikation, das ist voller Kunst, weil der Inhaber der Gruppe ein riesengroßer Kunstfan ist und ich glaube, es ist ein total beeindruckender Ort, wenn du da hingehst und dir das mal anguckst. Ich lade dich mal ein, musst du unbedingt mal mit hinkommen, dann gucken wir es mal an.
Gerne.
Ich sehe aber kein Graffiti da. Und ich frage mich, ist das vielleicht nur, weil er das einfach noch nicht für sich in die Sammlung aufgenommen hat? Oder ist da doch noch ein kleines Gap aus, dass die Galerien, die Dinge, mal abgesehen von Banksy, auf den sich alle einigen können, aber in der breiteren Masse, der Weg doch noch ein bisschen weiter von, also wenn eine Galerie was macht und keine Ahnung, in Hamburg, wenn sie Moses und Tabs machen und so, trotzdem da die Community, also das ist ja eine Bubble. Wenn du ins Wood Art gehst, dann kommt ja doch die größere Masse, vielleicht ein kleines bisschen mehr Leute von einer Seite, aber wie groß ist wirklich die Akzeptanz in dieser Welt, diese Art von Kunst auch mit in seine Sammlung, Welt mit rein, verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut, das ist ein sehr gutes Beispiel und das ist genau die Schwierigkeit, dass es eben auch jetzt in der Vermarktung, sage ich es mal, in der Präsentation sehr stark auch getrennt wird, also auch von Leuten aus der Szene selber, die dann eben jetzt die Graffiti-Museen gründen, Graffiti-Galerien, ne? Dann gehst du an einen Ort und da ist dann Graffiti. Ja. Und dann gehst du an einen anderen Ort und da ist dann eben nicht Graffiti. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, tatsächlich, dass du als Außenstehender unglaublich schwer Graffiti differenzieren kannst oder die Qualität von Graffiti differenzieren kannst. Also ich meine, als, ne, ganz ehrlich, so als Laie, ne, du siehst da irgendwie bunte Bilder und das ist irgendwie alles schick so, ne? Oder ja, eben auch nicht. So. Und dann siehst du da, vor allen Dingen, das haben wir ja nun auch einen langen Trend, dann siehst du da irgendwie ein paar Comicfiguren und dann sagt natürlich jeder, das ist ja schön, das ist ja tolles Graffiti, ne? So, aber diese bunten Balken, also das höre ich ganz ehrlich, seit Ende der 80er Jahre, was sind denn das hier für bunte Balken?
Immer die gleiche Platte, sagst du.
Leute verstehen es nicht, wenn da zwei Augen irgendwie auf der Leinwand sind oder auf der Wand, ne, wenn das irgendwie figürlich ist, dann ist das natürlich toll. Und dann ist es irgendwie, das war ja auch diese Thematik mit Street Art, ne? Denn plötzlich waren wir alle Street Artists, weil die tolles, schickes, positives Graffiti gemacht haben, die waren ein Street Artist und das andere war dann eben Graffiti. Graffiti war dann die Schmiererei da draußen auf der Straße und irgendwie jetzt in der Galerie, im Museum, da war das dann plötzlich Street Art und ne, da verwehre ich mich ganz klar gegen, so, ich bin kein Street Artist. Es gibt tolle Street Artists, es gibt tolle Street Art, gar keine Frage, aber das eine ist nicht irgendwie das Hässliche von der Straße und das andere ist das irgendwie Schöne in der Galerie oder so, sondern es gibt da natürlich inhaltliche Differenzierung, es gibt qualitative Differenzierung und das ist eben wirklich toll, auch jetzt ganz speziell bei Rick Reinking, dass der vor 25 Jahren sich Graffiti angeguckt hat und Street Art angeguckt hat und daraus einen eigenen Geschmack sozusagen entwickelt hat und für sich differenzieren kann, was interessiert ihn an Graffiti und an Graffiti-Künstlern, was findet er gut, was möchte er in die Sammlung integrieren und was interessiert ihn nicht, was nicht heißt, dass das schlecht ist oder so, aber man muss doch als Sammler einen eigenen Geschmack entwickeln. Und ich glaube, es gibt viele Sammler, die trauen sich da sozusagen nicht ran, weil, also auch verständlicherweise auch ein Stück weit, weil es ist einfach, Graffiti ist halt super komplex, also vor allen Dingen, also Urban Art als Ganzes, ne? Wenn du irgendwie, ne, mit Street Art und Graffiti und dann häkelt der eine noch im Stadtraum und irgendwie macht noch irgendwelche anderen wilden Geschichten, also Urban Art so als ganzes Feld ist so komplex und so vielfältig und wenn man dann zu Graffiti und Style Writing kommt und dann noch das ganze Illegale damit reinkommt und so, dann wird es halt echt unübersichtlich. Da sagen viele so, ey komm, ist mir zu komplex. Also und dann aber dazu auch, München ist ein gutes Beispiel, denn gibt es ja auch in vielen Orten dann schon das Graffiti-Museum, die Graffiti-Galerie, die Leute, die sich mit dem Thema befassen und dann hast du ja als Sammler vielleicht noch viel weniger die Motivation, da auch Brücken zu schlagen, weil du sagst, okay, dann sollen die da mal ihr eigenes Ding machen. Und das ist schade. Das ist wirklich schade.
Du hast ja auch ein Thema mitgebracht und im Prinzip weht es jetzt schön ein, weil die nächste Frage, die ich mir da stellen würde, ist so, und ich glaube, das ist die gleiche, die du auch stellen wollen würdest, wie wichtig ist denn das Edukative da drin? Also hast du das Gefühl, dass die Leute überhaupt kapieren, was Graffiti ist und wie wichtig es ist eigentlich, das die ganze Zeit zu erklären und vielleicht auch zu konservieren?
Ja, gute Frage. Also ich stelle mich nicht hin und versuche das die ganze Zeit zu erklären, sondern ich finde es schon dann auch wichtig, dass natürlich jeder sich die Mühe macht, für sich selber rauszufinden, was erkennt er da so drin oder was sieht er da drin. Ich finde, also das, wo ich natürlich eine Motivation habe, ist sozusagen immer so ein bisschen zu erklären, wie hat es angefangen, wo kommt das her, so, ne? Und natürlich, was sind auch so die Basics dieser Inhalte? Wenn wir jetzt wirklich ganz persönlich über meine Kunst reden und über mein Style Writing, dann bin ich mir da manchmal selber nicht so ganz sicher, was da sozusagen drin steckt, weil es sehr, sehr persönlich dann ja auch ist. Also ich sage ja auch immer, meine Bilder sind Selbstporträts. Also es ist ja eine sehr intime Bearbeitung auch seiner eigenen Persönlichkeit, die da ja dann eben auch über 35 Jahre nach draußen getragen worden ist. Und das ist dann tatsächlich in so einer retrospektiven Ausstellung, wie wir es jetzt im Weih haben, dann ja auch wirklich schön nachzuvollziehen. Also ja nicht nur, wie ich in 35 Jahren andere Bilder gemalt habe, nach und nach, also wie sich meine Bilder verändert haben, sondern das ist ja parallel zu meiner Entwicklung als Mensch von einem 17-jährigen Schüler, pubertären Schüler mit viel Energie zu eben dem, der ich heute bin. Und das kann man da nachempfinden, glaube ich. Und da brauche ich gar nicht viel erklären.
Ja. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist da irgendwo in deiner DNA schon dafür zu sorgen, dass erhalten wird, was geschichtlich passiert. So. Und das machst du ja immer, also schon an einigen Enden. Und wenn man bei dir mal die Ehre hat in deinen Räumlichkeiten, dann geht es da schon los. Und ich muss sagen, ich war das letzte Mal in deinen Räumlichkeiten, bevor ihr eine Stadt wird bunt, danach wurde es ja noch schlimmer. So.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja so ein bisschen das Thema von dir, weil es gibt ja auch einen neuen Ansatz. Das beschäftigt schon dich auch neben deinem quasi Daily Business, trotzdem auch noch dafür zu sorgen, dass Dinge erhalten bleiben, ne?
Ja, also auf jeden Fall, weil, also einmal jetzt wieder so ganz persönlich, ich bin schon immer ein Sammler gewesen, so, ne? Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, da habe ich manchmal auch so DNA, ne? Hast du eben auch gesagt, also das ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen, ist man da so ein Typ für oder nicht, ne? So bin ich irgendwie groß geworden, ich habe immer schon gerne eine Sammelleidenschaft gehabt und ich habe dann aber auch, als ich angefangen habe mit Graffiti-Sprühen, das Gefühl gehabt, ich kann diese Sammelleidenschaft auch sozusagen beiseite schieben, weil ich jetzt sozusagen meine Bilder gesammelt habe im Sinne von immer wieder die Motivation gehabt, jeden Tag wieder neu. Ich meine, ich habe früher jeden Tag gesprüht. So, ich bin jeden Tag wieder raus und habe wieder ein neues Bild gemalt oder irgendwie wieder weiter an einem Bild gearbeitet. Und das ist ja auch ein Stück weit Sammeln. Aber das Schöne ist eben, man sammelt dann eben nicht physisch. Man hat nicht diesen Ballast, dass man diese ganzen Bilder dann ja auch ständig aufbewahren musste. Das ist ja toll an Graffiti. Ich meine, du gehst da raus, malst ein Bild und schenkst das ja eigentlich, du verschenkst das, ne? Du, jeder kann sich daran erfreuen, jeder kann es sehen und dann packst du deine Dosen ein und gehst nach Hause und du bist das Bild los. Das ist es eben auch. Wenn du dann aber nicht auch sagst, ich mache davon ein Foto oder ich dokumentiere es eben auch, dann ist es ja schon auch wie eine Art Verschwendung oder dann hast du es eben im Zweifel in die Welt gelassen und am nächsten Tag ist es vielleicht schon wieder weg. Das finde ich nicht schlimm, aber wenn das dann nicht dokumentiert ist, dann ist es ja so, als wenn es nie da gewesen wäre. Und das finde ich dann schon schade. Also ich habe kein Problem damit, dass, weiß ich nicht, 95% meiner Arbeiten, die ich hier in meinem Leben gemalt habe, nicht mehr existieren. Gar kein Problem.
Ja.
Bin ich froh, dass ich die hier nicht bei mir im Lager irgendwie lagern müsste. Ne? Also was für ein Wahnsinn. Aber ich möchte natürlich von allem Fotos haben. Und das beziehe ich natürlich nicht nur auf meine Arbeiten, sondern das ist ja auch der Kern eben von Graffiti. Das heißt, Graffiti muss dokumentiert werden. Und was nützen dir dann aber die Tonnen von Fotos und Negative und Digitalfotos auf irgendwelchen Festplatten oder früher in irgendwelchen Schuhkartons, wenn du sie dann nicht eben auch jemanden zeigst, wenn du sie nicht publizierst? Wenn du, ne, so, also, und da sind wir bei Graffiti-Magazinen, bei Hip-Hop-Magazinen, ne, bei Büchern und dann irgendwann natürlich auch bei Archiven und bei Ausstellungen. Da kann man es dann eben auch der Nachwelt eben präsentieren, was es mal gab.
Der Antrieb führt dir ja dazu, und das kann man hier bei uns ja auch in Formaten nachhören, dass dann am Ende eine Stadt wird bunt entstanden ist. Wie ist das denn? Hast du alles auf Festplatten oder auch alles physisch auf dem Dachboden liegen?
Naja, also das ist ja, also einmal sammle ich natürlich selber immer schon sehr umfangreich alles, was zum Thema Graffiti da ist, so, und das früher war das natürlich alles physisch, ne, so, also ich meine, es gab nichts Digitales, so, das heißt, jeder Zeitungsartikel, also jetzt muss man ja auch wieder zurückspringen gedanklich in die 80er, 90er, jeder Zeitungsartikel war was Besonderes, also wenn irgendwo mal irgendwas über Graffiti in irgendeiner Zeitung erschien, war das ja was Besonderes, so, und dann gab es natürlich irgendwann auch Graffiti-Magazine. Dann gab es die ersten Bücher, also der ein oder andere Verlag hat dann mal ein Buch rausgebracht. Früher konnte man nicht selber Bücher machen. So, also das war völlig unrealistisch, viel zu teuer und also viel zu komplex auch, ne? Dann ist das natürlich, hat sich das ja alles extrem gewandelt, aber dieses Bedürfnis, das schon auch zusammenzutragen und zu sammeln, natürlich zu auch meiner ganzen Arbeit, meinen ganzen Skizzen und was da alles dazugekommen ist und natürlich auch Leinwände, die ich ja auch immer gemacht habe, natürlich hat man nicht immer alles verkauft, das hat natürlich so eine Basis gebildet, aber mit dem Projekt Eine Stadt wird bunt ist das Ganze natürlich nochmal auf ein neueres Level oder ein krasseres Level gehoben worden, weil wir dann natürlich auch wirklich gesagt haben, okay, jetzt lass mal diese gesamte Szene versuchen wieder ausfindig zu machen und lass mal gucken, wer hat dann irgendwie noch überall seine ganzen alten Materialien. Und das hat natürlich nicht bedeutet, dass wir das jetzt, dass ich das jetzt hier alles in mein Archiv integriert habe oder so, ne? Also da sind ja auch Schätze dabei, wo hier viele ja auch sagen, ja, das sind ja meine Schätze, die will ich natürlich behalten, aber ich stelle sie erstmal zur Verfügung im Sinne von, man kann es digitalisieren, man kann irgendwie gucken, was will man davon ausstellen oder was will man in einem Buch publizieren. Also es eben zugänglich, immer ganz wichtig, eben aber auch eine Kuration dann auch haben, also ein Kurator oder mehrere Kuratoren, die eben auch sagen, hey, wir hauen das jetzt nicht alles raus. Es geht jetzt ja nicht darum, ne, wir haben ja im Rahmen von Eine Stadt wird bunt 400.000 Fotos und Negative gesichtet, hier nur aus Hamburg. Es geht ja nicht darum, das jetzt alles irgendwie in eine Datenbank zu knallen und das irgendwie ins Internet auf Instagram hochzuladen oder so. Also
ein Instagram-Kanal, 400.000.
Genau, so. Aber wem soll das was nützen? Außer, dass du einfach nur das so raus in die Welt kotzt, so, ne? Das ist nicht, glaube ich, der Anspruch, sondern es muss dann natürlich auch, oder das ist dann das auch, wo ich dann auch leidenschaftlich dabei bin, eben auch zu sagen, so, jetzt lass mal gucken, was hat denn eben jetzt auch mit dem, ne, 20, 30 Jahre später, 40 Jahre später, sowas, was hat da jetzt vielleicht eine gewisse Relevanz gehabt oder was hat dafür gesorgt, dass ich aus einem bestimmten Bild oder von einem bestimmten Writer sich irgendwie andere Leute inspiriert haben, die dann wiederum was anderes gemacht haben oder so. Also wie ist das sozusagen dann alles entstanden? Das ist dann natürlich total spannend, aber das ist eben auch die Arbeit, ne?
Ja, aber dann gehen wir da mal hinterher. Diese Arbeit ist spannend und sie ist ja aber auch fast wie eine unendliche Geschichte. Dein Thema ist heute Aufarbeitung von Hip-Hop-Geschichte, weil natürlich da auch ein Projekt, kannst du gleich ein bisschen was zu sagen. Ich merke aus meinem Blickwinkel, dass immer wieder so auch mit Produktionsfirmen über Hip-Hop-Dokumentation gesprochen wird. Und dann merke ich schon in dem Kleinen, selbst wenn man das versucht, in ein Format, was auch immer, wie lange es auch immer ist, Hip-Hop-Geschichte zu packen, dass es unmöglich ist, das hinzukriegen. Trotzdem, ihr euch daran gesetzt. Das bist ja nicht du alleine, müssen wir ein paar Namen und dazu. Und ihr hört jetzt nicht auf, ihr macht jetzt noch weiter. Ihr tut diesem Ganzen einfach nur. Ist die Szene irgendwann aufgearbeitet? Schafft man das überhaupt? Oder, und hast du in dir so einen kleinen, dieses kleine Teufelchen, das dich da auf ewig hintreiben wird?
Also erstmal ganz wichtig, und da bin ich so heilfroh, dass wir uns daran gehalten haben, muss man das Ganze immer, wenn man irgendwas macht, erstmal sozusagen begrenzen. So, also wir haben von Anfang an gesagt, wir fangen 1980 an und wir hören 99 auf. Wir machen nur Hamburg. So, das ist schon mal wahnsinnig hilfreich gewesen. Stell dir mal vor, wir hätten gesagt, ne, wir gehen bis heute. Oder ach komm, dann nehmen wir noch Itzehoe dazu, dann nehmen wir noch Lüneburg dazu und ach, dann nehmen wir auch Hannover und dann nehmen wir auch noch Frankfurt dazu und dann komm, wir wollen Deutschland, Euro, so. Also das artet ja aus.
Ich stell mir gerade vor, wie ihr in einem Foto von 2000 gesessen habt und die das, guck mal, krass, und du gesagt hast, nope, Nummer 2000 ist raus.
Genau so haben wir es gemacht. Knallhart.
Krass.
Knallhart. Also es war wirklich, und jedes Mal wirklich so die Schweißperlen von der Stirn gewischt und gedacht, so ein Glück, dass wir diesen Karton mit den aktuelleren 8000 Negativen nicht jetzt auch noch durcharbeiten muss.
Ja, stark.
Dann, und das ist es ja auch, es ist eben auch die Analogzeit gewesen und ab 2000 ist es auch, also es fing Ende der 90er schon langsam mit Digitalfotografie an und natürlich gab es auch noch Analogfotografie in den 2000ern, aber das war schon ein ziemlicher Umbruch, so dass dann eben auch in vielen sich das so ab 2000 auch verändert hat, eben auch durch die Digitalisierung, aber auch durch die Masse. Das war ja auch gut, dass wir dann einfach diese Masse, die dann ab 2000 ja auch noch entstanden ist, dass das alles erstmal jetzt mehr kein Thema mehr war, weil wir wollten uns wirklich vor allen Dingen auch auf die 80er konzentrieren. Wir haben ja wirklich einen massiven Schwerpunkt auf die 80er bis so Anfang 90er und dann noch so ein bisschen mehr noch Mitte 90er, aber ab Mitte 90 dünnen wir es schon total aus, weil du kannst gar nicht mehr, also da kann man froh sein, wenn du überhaupt noch irgendwie mehr oder weniger jeden dann irgendwie nochmal mit einem Bild zeigen kannst oder so. Also das selbst das schafft man nicht. Aber da kann man ja gar nicht realistischerweise irgendwie auch nur ansatzweise das zeigen, was da damals an Masse auch produziert worden ist. Also es kam immer mehr dazu.
Ja, durch, Ausstellung gemacht, Buch fertig, kauft es euch, wenn es, es gibt ja noch welche, glaube ich, ne?
Paar wenige, ja, bei uns nicht mehr, nee, aber...
Ja, gut, aber wenn ihr noch, wenn ihr es nicht habt, Pech gehabt, dann seht zu, besorgt euch eins. Aber dann ihr hört nicht auf.
Nee, also das ist ja auch genau dann die Frage, wie umfangreich muss man diese Szene eigentlich dann auch abbilden oder dokumentieren, was gehört alles dazu? Und wir haben ja auch beim Buchstunden von Anfang an gesagt, ich habe das ja mit Frank Petering, ne, Backspin-Gründer, mit Cario und mit Davis, wir vier haben das Projekt gestartet, wir sind alle in erster Linie aus der Graffiti-Szene, ne? Also ich meine, wir haben alle mit Graffiti angefangen, Frank ja damals auch wirklich schon von uns jetzt auch als erster, 86 schon hier am Start gewesen, das ist natürlich unser leidenschaftliches Thema, aber wir haben relativ schnell auch gemerkt, du kannst jetzt nicht die Entstehungsgeschichte dieser Hamburger Graffiti-Szene erzählen, ohne nicht irgendwie auch natürlich die anderen Bereiche der Kultur, das DJing, die Musik, das Rappen und natürlich auch Breaken zu erzählen. Das war damals wirklich alles eins. So. Und deshalb ist jetzt, wo dieses Graffiti-Kapitel mit dem Buch und vor allen Dingen ja auch mit der Museumsausstellung letztes Jahr relativ gut jetzt ja auch bearbeitet ist, haben wir eben auch gemerkt, dass wir da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen müssen. Und da sind wir jetzt eben auch bei der Musikthematik, ne? beim Hip-Hop, ne? Hamburger Hip-Hop. Das ist natürlich etwas, was wir im Buch nur angekratzt haben, auch eben ganz bewusst, weil wir wollten jetzt ja auch nicht die Entstehung der gesamten Hip-Hop-Szene in einem Werk dann erzählen. Das hätte dann schon wieder alles an auch gesprengt. Aber jetzt konzentrieren wir uns da wirklich komplett auf die Rap-Entwicklung Hamburgs. Ne? Und das ist dann vor allen Dingen 89 bis 99. Da können wir gar nicht so sehr in die 80er gehen, weil da gab es hier noch keinen Hamburg-gemachten Hip-Hop. Ne?
Wie ist es, daran zu arbeiten? Das würde mich als allererstes mal interessieren, weil ich habe das Gefühl, das ist ein wahnsinnig, also herzerwärmendes Projekt, wenn man Teil davon gewesen ist und auch, wenn man auf die Leute trifft, mit denen man dann arbeitet und auf einmal wieder, weiß ich nicht, für sich selber wahr wird, dass es auch die kastrierten Philosophen gegeben hat und nicht nur fettes Brot und Beginner.
Ja, absolut. Also es ist natürlich so, dass durch die Arbeit an Eine Stadt wird bunt von Anfang an immer klar war, dass oder nicht klar war, sondern dass wir ja automatisch auch mit ganz vielen Rappern und Musikern plötzlich zu tun hatten, weil die haben ja fast alle auch mal gesprüht, ne? Also Graffiti gab es vorher sozusagen, ne? So, jeder ist ja irgendwie gefühlt dann auch erstmal über Graffiti zum Hip-Hop gekommen oder hat zumindest, wenn er denn die Musik gefeiert hat, ja trotzdem auch irgendwie einen Tag gehabt oder ist mal da nachts draußen vielleicht auch nur mit ein paar Kollegen unterwegs gewesen. Aber jeder hat eine Beziehung und auch eine Meinung zu Graffiti gehabt und die ist natürlich in der Regel immer positiv gewesen. Also das heißt, es ist ja wirklich diese Graffiti Szene dockt eben ganz oder ist wie so ein Kern von dem Ganzen. So. Und dann ist es jetzt aber total spannend gewesen, zu erkennen, dass eben Musik machen nicht so niedrigschwellig ist wie Graffiti machen. Weißt du, Graffiti konntest du als 14-Jähriger damals, hast einen Stift genommen, hast dir eine Sprühdose von deinen Eltern irgendwie aus dem Keller geklaut und bist da rausgegangen und hast einfach gesprüht, hast irgendwo deinen Namen hingesprüht. So. Und das musste nicht besonders gut sein, aber du hattest ja voll Spaß dran und Energie und hast da irgendwie Bock drauf gehabt. Musik machen in den 80er, 90er Jahren in deinem Kinderzimmer, ja, wie machst du denn da Musik, ne? So, also es ging ja nicht darum, Schlagzeug zu spielen oder Gitarre zu spielen, sondern irgendwie Hip-Hop zu machen, ne? So, also zu rappen, und das war ja damals unbedingt auf Englisch. Also das war ja noch überhaupt gar nicht im Kopf drin, überhaupt darüber nachzudenken, könnte man vielleicht auch auf Deutsch rappen? Das war ja noch gar kein Thema, sondern natürlich hat man auf Englisch gerappt. So, und dann aber auch vielleicht zu erkennen, oh scheiße, ich kann gar kein Englisch, das ist voll scheiße, das ist voll schwer. Dann plötzlich aber so, okay, man könnte vielleicht auch auf Deutsch rappen. Ich kenne jemanden, der hat vielleicht schon mehr als nur einen Kassettenrekorder in seinem Zimmer, sondern der hat auch schon vielleicht zwei Plattenspieler und der hat schon Mischpult und der hat vielleicht schon Vierspur-Tonbandgerät und. Also das sind natürlich Sachen, die so eins zum anderen führen und eben auch zeigen, wie so eine komische Mischung aus niedrigschwellig, weil Rappen ist ja an sich noch viel simpler als Sprühen, weil du brauchst ja gar nichts. Also ich meine, du brauchst ja nur deine Ideen und kannst losreden. So, das ist ja erstmal eigentlich total simpel. Aber du willst ja auch deine Musik dazu machen. Und spürst natürlich auch schnell, dass du nicht einfach nur die ganze Musik dir zusammensamplen kannst und alles nur klauen kannst. Ne? Also das ist dann, es führte ja auch zu so einem Prozess, wo man dann irgendwann auch gemerkt hat, okay, ich kann das nicht alles nur samplen. Ich muss auch selber irgendwie was machen. Und dann kommt eben diese technische Hürde dazu und dann eben darüber eine krasse Entwicklung innerhalb von 10 Jahren, also von 89 bis 99, das ist der Wahnsinn, was da passiert ist hier in Hamburg und auch was das für Wellen nach außen, also durch ganz Deutschland dann ja auch abgestrahlt hat und wie wir eben ja hier auch viele beeinflusst haben, in Deutschland umgekehrt natürlich genauso. Das ist schon hier auch ein ganz schönes Zentrum gewesen.
Ja, definitiv ein Epizentrum. Und ihr sorgt mit dem, was ihr da macht und auch ein bisschen deiner Chronologistenpflicht ja schon dafür, dass das dann auch dokumentiert wird, um mal die Leute abzuholen. Das ist ja auch kein Massenprodukt. Das ist genauso wieder ein im Wahnsinn des Details verstricktes Liebhaberprojekt. Was, ich glaube, 333 Exemplare oder was wird da? Oder
für die Collectors, ja, da muss ich ganz kurz eingreifen, weil ich glaube, wer jetzt zugehört hat, ahnt vielleicht noch gar nicht, worum es jetzt geht, weil das genau. Eine ist ja sozusagen diese Aufarbeitung, dass wir, und da muss ich natürlich unbedingt Oliver Herbst, der damals bei 0815 und bei City Nord dann später DJ war, ja auch erwähnen, mit dem wir das zusammen machen. Also wir vier von einer Stadt für Bund, die eben aus der Graffiti-Szene kommen, sind eben keine Musikexperten und haben da natürlich jetzt mit Olli zusammen ein perfektes Team, der eben auch wirklich aus dieser Musikszene kommt. Aber wir haben eben auch wieder über Jahre diese Thematik recherchiert, geguckt, wer hat noch alte Aufnahmen, alte Kassetten in seinen Schubladen liegen und also ne, Beginner, Fettes Brot, Deichkind, egal, die Britcore-Leute von damals, Radical und. Also alle, die damals am Start waren, haben sozusagen ihre alten Schubladen nochmal wieder aufgemacht und irgendwo noch unveröffentlichtes Material entdeckt, irgendwelche Stücke, die damals vielleicht produziert worden sind, weil man als Band dachte, wir haben bald einen Plattendeal, also krass produzierte Sachen, die dann aber nie rausgekommen sind, weil vorher die Band sich schon aufgelöst hat oder weil der Deal dann doch nicht zustande kam oder eben auch die ganz frühen Sachen, die eben wirklich im Kinderzimmer noch mit Stopp-Pause-Taste am Kinderkassettenrekorder irgendwie produziert worden sind. All das haben wir eben zusammengetragen und da haben wir mit Falk Schacht, der ganz stark intensiv auch dabei war und eben Olli, da die Musikexperten gehabt und wir haben mit Dennis Kraus eben immer ja Chefredakteur ja auch der Backspin, guter Bekannter, der ja auch dann für das Buch schon ganz viel auch geschrieben hat, jemanden wieder auch gewinnen können, der zu diesen drei Vinyle, die wir da rausbringen, ein 100-seitiges Booklet dann eben auch noch umgesetzt hat. Also,
ebenso 100 Seiten Booklet.
Wir sind jetzt aber auch schon im vierten Jahr, also die letzten 2 Jahre waren jetzt sehr intensiv und genau, und wir haben eben zu der Musik dann eben auch die Texte und die Fotos noch aus der damaligen Zeit zusammengetragen und es ist wirklich so ein Gesamterlebnis dann auch. Ne? Und man taucht da, glaube ich, wieder richtig intensiv in die alte Zeit rein.
Und es gibt eine Collector's Edition?
Es gibt die Collector's Edition 333, ist ja ein Longplayer. Die ist dann wirklich in einer hochwertigen Box mit Hardcover, mit extra Poster und Slipmat und Sticker, alles dabei. Und dann gibt es die Schuber-Edition, da sind dann die drei Longplayer mit dem Booklet zusammen in einem Schuber.
Krieg ich noch die Edition?
Ja, also wenn du schnell bist. Also wir sind tatsächlich ja jetzt schon im Vorverkauf über ja. Unsere Webseite, einestadtwirdbund.de. Und wir gehen jetzt aber in den nächsten 2 Wochen, wenn alles klappt, in die Produktion, dann werden wir relativ wahrscheinlich Mitte Februar ausliefern können. Und ich glaube, dann wird es tatsächlich knapp für die Collectors.
Im Zweifel, weißt du was, müssen wir uns dann nochmal verabreden. Und das mache ich ja gerne sehr oft mit dir. Vielleicht holen wir noch 2 Jungs aus der Runde mit dazu, um über die Details dieses Projekts zu sprechen.
Ja. Also dann unbedingt Olli und Dennis, die sind genau. Da natürlich wirklich im Thema voll drin. Das ist, ich bin da ja sozusagen dann auch so So der das Ganze so ein bisschen auch in der Organisation betreut. Inhaltlich sind die da wirklich viel stärker drin. Aber wir haben auch, das muss ich auch erwähnen, also genauso wie wir beim Buch damals und bei der Ausstellung ja auch immer von dieser Graffiti-Szene sozusagen immer den Link zur Musik dann auch gebracht haben oder zum Breaken, haben wir jetzt eben auch bei der Plattenveröffentlichung und auch im Booklet immer geguckt, wo gibt es die Bezüge dann auch zum Graffiti. Also auch das ist jetzt wieder sozusagen in umgekehrter Reihenfolge. Also jemand, der jetzt vielleicht das Buch gar nicht mitgekriegt hat, der jetzt einfach Bock hat auf Hip-Hop-Musik und sich jetzt irgendwie die Platte holt, der wird, glaube ich, hoffentlich auch kapieren, dass eben auch diese Hip-Hop-Musikszene oder der Hamburger Hip-Hop so nie entstanden wäre, wenn es nicht eben auch die Graffiti-Szene gegeben hätte.
Und dann sind wir wieder bei Kultur und bei der so ein bisschen auch der Verantwortung, die du dir ja selber auch mit annimmst, die Kontexte herzustellen der Nachwelt aufzuarbeiten. Spürst du da eine Zufriedenheit, damit dann auch den Job getan zu haben, oder merkst du einen Antrieb, der in dir schon so leise den Ordner auf dem Rechner 2000 bis 2024 aufgemacht hat oder so?
Also das auf jeden Fall nicht, das ist sehr schön. Für mich ist es völlig klar, dass das bei mir mit 99 sozusagen dann auch abgeschlossen ist. Also es ist wirklich diese 80er, 90er Jahre, das ist diese Entstehung. Das ist das, was auch nicht nur super relevant ist, weil ohne das würde es das heute ja alles gar nicht geben. Also es gab ja immer mal einen Anfang, aber das ist eben dann auch umso wichtiger auch zu erhalten und zu dokumentieren und zu publizieren, weil wenn das verloren geht, dieses Wissen und diese Bilder, diese Inhalte, dann sind die Anfänge eben nicht erzählt worden. Also das ist wichtig einmal zu tun, aber ich glaube natürlich auch, dass wenn das erstmal einmal gut getan ist, dann muss man sich da nicht ständig im Kreis drehen und da jetzt irgendwie nochmal wieder das nächste Buch raushauen, außer dass natürlich schon auch neue Erkenntnisse kommen können und man sagt, okay, das will man jetzt auch nochmal bearbeiten. Ich werde jetzt aber auch nicht anfangen zu sagen, jetzt mache ich irgendwie, arbeite ich noch die Hip-Hop- und Graffiti-Historie Münchens auf oder Frankfurts oder so. Also das ist ja auch das Schöne.
Das müssen andere machen.
Das müssen andere machen, unbedingt. Und es ist auch so, dass bei uns natürlich jetzt zum Beispiel das Thema Breaken oder auch das DJing, das könnte man auch noch viel krasser, also Turntablism, könnte man natürlich auch alles nochmal stärker aufarbeiten. Da merke ich so ein bisschen, ich hoffe, dass sich da Leute finden, die auch sagen, hey, wir nehmen uns das Thema mal intensiver an, das muss ich nicht jetzt alles machen, den Anspruch habe ich gar nicht. Und dann ist natürlich auch, du hast es eben schon gesagt, Film, Serie, Dokumentation in filmischer Form, Spielfilm, keine Ahnung, also dann ist natürlich in dem Bereich noch eine Menge möglich. Da bin ich mir nicht sicher, inwieweit das unbedingt gemacht werden muss und vor allen Dingen, inwieweit ich das machen muss und möchte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch spannend ist, da noch mal ein bisschen mehr noch in die Tiefe zu gehen. Da gibt es ja schon einiges, aber sicherlich noch nicht genug.
Ja, und ich finde einen entscheidenden letzten Punkt dabei total wichtig. Alle, die ihr dabei seid, macht das aus voller Love for the Culture, Liebe für die Kultur, ohne den wirtschaftlichen Aspekt dahinter, und trotzdem scheint es ja so einen Impact auch innerhalb des Ganzen zu haben, dass es Menschen da draußen gibt und findet, die genau deshalb Bock haben, dieses Projekt zu unterstützen, was dann vielleicht so die letzte kleine Botschaft, es gibt das schon, ne? Es gibt die Menschen, die das wollen, und das über Graffiti 80, 99 hinaus in Hamburg.
Ja, unbedingt. Also ohne die würde das eben gar nicht gehen. Also wir haben das Buch damals per Crowdfunding gemacht. Wir haben jetzt auch die Platte, wie gesagt, im Vorverkauf. Das ist jetzt kein offizielles Crowdfunding. Ja. Man kann halt über den Vorverkauf irgendwie gucken, dass man das irgendwie einigermaßen überhaupt dann produziert kriegt. Wir sind froh über alle, die geduldig sind, weil wir das Ganze schon im letzten Frühling angekündigt hatten. Und jetzt sind wir eben, ja.
Ich bin also, mir auch ehrlicherweise nicht so sicher, ob ich nicht damit schon eine Vorbestellung kann sein.
Das kann, ja.
Ich habe nebenbei eben gerade den Quatsch gemacht und habe bestellt und habe dann überlegt, ja, warte mal, habe ich das nicht schon 2023?
Aber das ist doch super, dann hast du noch eine zum Verschenken,
ja.
Auch wenn es jetzt nach Weihnachten erst kommt, aber es ist einfach so, dass ohne die Unterstützung, also ich meine, wir machen das ja nicht für uns, wir machen das ja für die Szene, für euch, für die, die es abfeiern, also und zwar einmal für die Alten, die dabei waren und das ja erlebt haben und dann sozusagen auch alles wirklich nochmal so nachempfinden können, aber natürlich hoffentlich auch für viele junge Leute, die einfach sagen, hey, ich will verstehen, wo das Ganze herkommt, wie das irgendwie gerade jetzt im Hip-Hop-Bereich, ich meine, Hip-Hop ist nicht mehr wegzudenken, also die Musik, ne, das ist ja nun so allgegenwärtig, es gab aber mal einen Anfang, also genauso wie mal die Stadt sauber in Anführungsstrichen war, es mal eine Stadt, Hamburg gab es mal ohne Graffiti, das kann man sich ja eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen, aber natürlich gab es das alles mal und wie waren denn da eben die Anfänge und wieso ist das heute alles da und lebt immer noch so, also das ist ja auch toll, dass es immer noch so aktiv ist und dass da immer noch so viel gemacht wird in allen Bereichen, dass es so erfolgreich ist, aber wie gesagt, die Anfänge sind wichtig aufzuzeigen und geben, glaube ich, auch hoffentlich den jungen Leuten auch die Chance, aber auch zu kapieren, dass es nicht nur auf Qualität drauf ankommt, sondern vor allen Dingen, dass es darauf ankommt, es einfach zu machen, etwas zu machen, aktiv zu sein. Also nicht nur konsumieren, sondern eben auch zu sagen, hey, ich gehe raus, ich mach mein Ding, ich probiere es aus. Heute ist das natürlich alles nochmal viel einfacher. Jeder ist mit seinem Smartphone ja schon ein Content Creator, aber du musst es eben machen, so, und dann ist das, finde ich, auch ein wichtiges Zeichen.
Was treibt dich ja nicht noch an? Was ist so das nächste Ziel? Ich meine, am Anfang gesagt haben, so Mitte 30, seit vielen, vielen Jahren,
ja.
Hörst nicht auf. Ist es dieser Weg in diese großen Galerien und ist dem Kunstbusiness weiter? Hast du deine Chronologistenpflicht Rechnung getragen oder spürst du in dir Antriebe nochmal auch dafür zu sorgen, dass der Nachwelt erhält, was dich groß gemacht hat?
Ja, das sind natürlich immer diese zwei Dinge. Also einmal will ich natürlich als Künstler mich da schon immer noch weiterentwickeln und habe dann natürlich immer so auch meine Phasen, wo das so ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil dann eben auch solche Projekte wie Eine Stadt wird bunt. Ich meine, wir sind jetzt im achten Jahr, seit 8 Jahren sind wir dabei und gab es Zeiten, da war das sozusagen mein Fulltime-Job. Das muss natürlich auch mal wieder ein bisschen weniger werden, beziehungsweise vergrößert sich eben ja auch das Team und dadurch kommt dann natürlich auch nochmal eine neue Energie rein, jetzt auch mit Olli und der Musikproduktion und jetzt eben auch mit Dennis oder mit Falk oder so. Also das heißt, ich habe ja nicht den Anspruch, das irgendwie alles selber machen zu müssen, also überhaupt nicht. Das ist eine Sache. Die eigene Arbeit voranzutreiben ist total wichtig, finde ich. Also da möchte ich nicht stehen bleiben. Aber mit diesem Archivgedanken oder mit dieser Aufarbeitung dieser Entstehung und dann vielleicht auch zu zeigen, wie es sich auch nach 99 weiterentwickelt hat bis heute, das ist natürlich schon so ein Thema, braucht es da nicht eigentlich auch mal irgendwie einen Ort oder so, wo diese ganze Energie dann auch gebündelt werden kann. Also jetzt mal das Beispiel als Museum. Wir hatten ja letztes Jahr im Museum eigentlich ein Jahr lang den krassesten Treffpunkt für diese gesamte Szene. Man wusste, hey, ich fahre ins Museum für Hamburgische Geschichte, da ist nicht nur sozusagen meine ganze Jugend ausgebreitet, ich kann nochmal sozusagen durch diese Zeit schlendern, ich kann lernen, wie das damals alles war, sondern ich treff da natürlich auch meine Kollegen, ich treffe da neue Leute, ich treffe da Interessierte. Also es war ein Ort der Zusammenkunft und dieses Soziale in diesem Ganzen, finde ich, muss man unbedingt immer auch erkennen und auch pushen. Also deshalb machen wir ja auch, haben wir ja schon diverse Events gemacht und auch Partys schon veranstaltet oder irgendwie Buchpräsentationen und schon Ausstellungen vorher im Stadtteil Archiv Ottensen oder so. Und da ging es ja jedes Mal darum, nicht einfach nur irgendwas auszustellen, sondern die Leute zusammenzubringen. So, hey, kommt vorbei, vernetzt euch wieder. Freunde, die sich seit 30, ne, Leute, die damals eng befreundet waren, die sich seit teilweise 30 Jahren nicht gesehen haben, sind plötzlich irgendwie wieder zusammengekommen, haben sich wieder gesehen und sind so wieder befreundet und gehen wieder malen oder sagen irgendwie cool, geil zu sehen, was ich jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre gar nicht mehr mitbekommen habe, weil ich vielleicht schon längst aus dem Graffiti raus bin oder aus dem Hip-Hop und jetzt aber wahrzunehmen, doch, man ist gefühlt auch immer noch Teil dieser Szene. Also dieser Socializing-Effekt ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, ist in dieser heutigen Zeit auch extrem wichtig. Mal überleg mal, wir sind voll durch die Corona-Zeit mit dem ganzen Projekt gerauscht und wie wichtig war dieser Anker und wir haben trotz Maskenpflicht und was weiß ich, irgendwie unsere Veranstaltung durchgezogen und sind zusammengekommen und das ist heutzutage auch alles extrem wichtig.
Das ist die Kraft von Hip-Hop. Das ist die Kraft dieser Kultur, die wir alle so schätzen, von der wir alle so ein bisschen ein Teil davon sind und unsere Wege gehen. Und ich freue mich immer sehr darüber, wenn sich unsere regelmäßig kreuzen, mein Lieber. Immer ein gerne Gast hier bei uns im Format, weil es auch immer wieder ein bisschen zurückholt auf den Punkt, den wir alle nicht vergessen dürfen, warum man das macht.
Ja.
Und was vielleicht der Impuls dafür ist. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass du hier gewesen bist. Ihr habt, also ich habe die wahrscheinlich die vorletzte gerade Pre-Order erworben, aber vielleicht ist noch eine Limited Collectors Edition noch da. Ihr könnt bis Anfang Januar noch ein bisschen Ausstellungen an Orten gucken, wo ihr normalerweise nicht hinfahren würdet in Wendorf. Und dann gibt es wieder das nächste Projekt, was bestimmt kommt. Und dann wird Daim wieder bei uns sein. Deswegen danke, dass du heute hier warst.
Vielen Dank dir.
Und euch da draußen dranbleiben, denn der nächste Backspin-Stammtisch kommt bestimmt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.